Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Herzblut und Heilkunst. In dieser Ausgabe nehmen wir Sie mit in eine ganz besondere Abteilung des St. Marien-Hospitals, die Anästhesie. Sie spielt eine Schlüsselrolle, die weit über die schmerzfreie Begleitung von Operationen hinausgeht. Die Anästhesie sorgt nicht nur für Ihre Sicherheit während chirurgischer Eingriffe, sondern ist auch unverzichtbar bei Notfällen und in der Schmerztherapie. Sie ist das verbindende Element, das im interdisziplinären Team den gesamten Behandlungsprozess begleitet, also von der Vorbereitung bis zur intensivmedizinischen Nachsorge. In den nächsten Minuten hören Sie Spannendes aus dem vielseitigen Arbeitsalltag, präsentiert von Dr. Angelika Menzen, unserer Chefärztin der Anästhesie, und Ansgar Kenning, dem Stationsleiter. Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr über die Anästhesie hier bei uns im St. Marien-Hospital Friseute. Dr. Angelika Menzen, Chefärztin der Anästhesie, begleitete unzählige Patientinnen und Patienten vor und während der Operationen und erzählt uns zu Beginn, wie die Vorbereitung auf die Narkose aussieht.
Also es ist ja so, dass wenn ein Patient eine geplante Operation bekommt, dass im Vorfeld ein Vorgespräch stattfindet mit einem Narkosearzt. Das ist leider nicht planbar, dass immer der Narkosearzt, der das Gespräch geführt hat, auch derjenige ist, der den Patienten schlafen legt. Das ist für die Patienten natürlich am schönsten, wenn man selber das Gespräch mit dem Anästhesisten hat, den man dann auch wiedererkennt, wenn er dann zur Narkose kommt. Aber die Kollegen, die dieses Vorgespräch führen, die machen halt auch eine Anamnese, also ein Gespräch über die Vorerkrankungen, und dann wird das dokumentiert, sowohl auf dem Narkoseprotokoll, das wir zurzeit noch händisch aufschreiben. Da schreiben wir auf, was weiß ich, was der Patient für Vorerkrankungen hat. Aber auch zum Beispiel, wenn es besondere Ängste gibt oder Besonderheiten gibt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe furchtbare Angst davor, eine Nadel gelegt zu bekommen. Und wenn wir eine Vollnarkose machen, dann müssen wir irgendwo reinpieken, damit das Schlafmittel da ankommen kann. Dann ist das auch gut, wenn das der Arzt, der dann am nächsten Tag oder zwei Wochen später die Narkose macht, weiß, oh, das ist so ein Patient, der hat totale Angst vor Nadeln oder der hat überhaupt Angst, angefasst zu werden.
Aber gibt es nicht sowieso schon längst diesen Venenkatheter, wo ich einen Zugang
habe? Ja, das
habe?
Machen wir ja, aber das ist ja auch eine Nadel. Ne?
Ja, aber ich dachte, der hätte denn sowieso schon einen drin.
Nee, das machen wir meistens im OP. Also der Patient, das ist heutzutage eher so, das fing schon vor Corona an. Die Krankenkassen versuchen ja auch Geld zu sparen, wo es nur geht. Also früher war es ja so, dass die Patienten häufig mindestens einen Tag vorher schon aufgenommen wurden. Und dann kam das schon vor, dass sie mit Tropf in den OP gekommen sind. Heutzutage ist es aber so, dass wenn jetzt jemand eine geplante neue Hüfte braucht oder ein neues Kniegelenk oder einen Magenbypass, dann sind diese Patienten in der Regel 2 bis 4 Wochen vor dem geplanten Eingriff schon zum Vorgespräch. Einmal beim Chirurgen, der macht seine Anamnese da eher bezogen dann auf das erkrankte Gelenk zum Beispiel, auf den, was weiß ich, die erkrankte Gallenblase. Und wir Narkoseärzte führen auch ein Gespräch mit dem Patienten, um da mögliche Risiken auch rauszufinden. Wie belastbar ist der Patient zum Beispiel? Das sagt uns viel mehr aus als so ein Ruhe-EKG. Die Patienten sagen immer, ich habe nichts am Herz, mein EKG ist doch in Ordnung. Das EKG selber, das ist eine Momentaufnahme, sagt gar nichts darüber auf, wie belastbar das Herz ist. Und dann sind diese Vorgespräche eben wichtig. Und das machen wir alles im Vorfeld. Und dann kommt der Patient tatsächlich erst am Tag der geplanten Operation zur Aufnahme. Bei uns werden die Patienten um 7:45 in den OP gebracht. Und der erste Patient kommt morgens um 7 Uhr ins Krankenhaus, geht auf die Station, bekommt dann sein OP-Hemdchen, sein Bett und wird dann mit dem Bett zum OP gebracht. Und der zweite Patient halt meinetwegen eine Stunde später oder wie auch immer. So dass die Patienten tatsächlich, die kommen direkt von der Straße in den OP, kriegen dann da den Tropf gelegt.
Seit über 20 Jahren ist bereits Ansgar Kenning für das St. Marien-Hospital tätig. Die letzten 16 Jahre als Stationsleiter der Anästhesie. Speziell ausgebildetes Fachpersonal in der Anästhesiepflege ist notwendig, um die Sicherheit, das Wohlbefinden und die optimale Versorgung der Patienten vor, während und unmittelbar nach einer Operation zu gewährleisten. Die Komplexität der Aufgaben, die hohe Verantwortung und die Notwendigkeit, in kritischen Situationen schnell und kompetent zu handeln, machen eine spezialisierte Ausbildung unverzichtbar.
Ursprünglich ist das ja angelegt an Intensiv- und Anästhesiepflege, das ist ja ein Fachbereich. Das ist auch wirklich sinnvoll, dass eine spezielle Weiterbildung für die Anästhesie da ist. Also nicht unbedingt, um den Patienten jetzt in Empfang zu nehmen, sondern nachher eher wirklich während des Handlings im OP. Und nachher halt auch im Aufwachraum. Wir betreuen ja von der Anästhesiepflege auch den Aufwachraum mit. Es ist immer ganz gut, wenn da wirklich Leute sind, die auch wissen, worum es geht und die dann auch auf Veränderungen in den Vitalparametern, also sprich Blutdruck, Herzfrequenz, Atmung, reagieren können und auch wissen, was sie zu tun haben. Es ist halt auch nicht immer ein Arzt bei uns im Aufwachraum, der ist ja dann oft ja auch schon wieder im OP, sodass wir dann halt auch auf gutes Personal angewiesen sind. Leute, die sich halt auskennen mit der Materie.
Wie groß ist Ihr Team?
Wir sind im Augenblick 7 Leute. Wir suchen noch 2 Leute dazu mit jeweils einer halben Stelle. Aber mit 7 Leuten ist schon wirklich knapp. Wir brauchen an vielen Tagen in der Woche schon 5 Leute, um alle Bereiche abzudecken, die wir haben.
Ja, guck mal, wenn jemand krank ist, jemand im Urlaub, wird es ja schon wieder eng, ne?
Genau. Und darum wäre es halt ganz gut, wenn wir da noch 1-2 Köpfe dazu bekommen.
Warum ist die Anästhesie für Sie besonders spannend?
Inhaltlich, warum ich die Anästhesie mag, ist der wirklich der relativ intensive, kurze Patientenkontakt in dem Augenblick, wo die Patienten halt zu uns kommen. An der Schleuse nehmen wir die Patienten ja in Empfang. Und dieser kurze Kontakt, sich wirklich auf die Patienten einlassen zu können, dass die sich aufgehoben fühlen und wohlfühlen. Dass man versucht, denen die Ängste zu nehmen, weil jeder, der schon mal operiert worden ist, kann das ja nachvollziehen. Man ist nicht wirklich voller Freude und positiver Stimmung, wenn man in den OP geht, sondern eher von der anderen Seite, ist ja wirklich eher angespannt. Viele haben Angst, viele sind unruhig. Die meisten wissen nicht, was auf die zukommt. Denen dann in dem Augenblick, wo wir sie annehmen, so ein bisschen die Angst zu nehmen, so eine gewisse Lockerheit zu haben, dass wir denen sagen können, wir kriegen das schon, wir machen das schon. Das ist so der Hauptgrund für mich.
Sie sind ja auch jemand, der eine fröhliche Natur zu sein
hat. Ja, so ein bisschen, ne? Ja.
Ja.
Ja, ja, klar, das auf jeden Fall. Also das liegt mir, glaube ich, auch wohl ganz gut. Das ist dieser erste Patientenkontakt, das funktioniert auch ganz gut.
Aber Sie sind doch dem wahrscheinlich schon vermummt, oder?
Also in der Schleuse nehme ich immer den Mundschutz noch eben ab. In dem Bereich, da ist ja auch der Patient noch ohne Mundschutz. Da sind es auch die Kollegen, die den Patienten bringen, sind ja ohne Mundschutz. Das ist ja noch so ein vorgelagerter Bereich vor dem OP. Da kann man den Patienten dann halt auch nochmal zeigen, wer man ist. Wir stellen uns natürlich auch eben vor bei den Patienten. Es gibt ja dann so ein paar Fragen, die abgeklärt werden müssen. Und danach fangen wir an, so ein bisschen rumzuflaxen. Je nachdem, was der Patient braucht. Einige Patienten brauchen das, dass man mit denen wirklich über den VfL Bochum vielleicht redet oder über den FC Bayern. Andere Patienten haben das eher, dass man sagt, nee, lass mich wirklich in Ruhe. Ne, dann einfach nur ein bisschen beruhigen, mal eine Hand auf die Schulter legen, mal gucken, was für die Patienten so da ist, was die so brauchen, ja.
Stammhörer unseres Podcasts Herzblut und Heilkunst wissen natürlich längst, dass hier im St. Marien-Hospital auch das Adipositas-Zentrum Nordwest angesiedelt ist. Hier empfehle ich übrigens einmal, unsere Folge 5 zu hören. Der Anästhesie kommt bei den Operationen von Menschen, die unter Fettleibigkeit leiden und sich operieren lassen möchten, um die Chance auf ein gesünderes und leichteres Leben wiederzuerlangen, eine große Bedeutung bei. Dr. Angelika Menzen.
Absolut. Das ist schon so, dass diese Oberbaucheingriffe, Eingriffe am Magen, und das ist ja bei einer Adipositas-Operation so, dass da immer am Magen operiert wird, das sind von Haus aus schon Hochrisikoeingriffe. Dazu kommt dann noch das Übergewicht, was auch ein Risiko darstellt, und dazu die Begleitkrankheiten, die durch das starke Übergewicht häufig entstanden sind. Also nicht jetzt Begleitkrankheiten wie, dass die Knie kaputt gehen, das macht jetzt für die Narkose kein Risiko. Aber Herz und Kreislauf sind schon erheblichen Risiken ausgesetzt. Viele dieser Adipositas-Patienten haben ein Diabetes, ein Bluthochdruck. Dann gibt es noch Menschen, die haben noch Lungenkrankheiten dazu. Und das erhöht das Risiko natürlich auch nochmal, sodass ich in dem Vorgespräch bei diesen Patienten auch auf das hohe Risiko eingehe. Das hören die zwar in den Vorgesprächen, in der Vorbereitung, aber wir legen schon Wert darauf, dass wir die Patienten vorbereiten, damit wir die auch gut mitnehmen. Denn da ist besonders die Eigeninitiative sehr wichtig, auch am Tag der Operation schon.
Aber da stelle ich mir es ja gleich doppelt schwer vor, diesen Patienten die Angst zu nehmen, Herr Kenning.
Das ist auch schwierig unter Umständen, aber auch da funktioniert es eigentlich meistens relativ gut. Meine Kollegen sind da auch wirklich sehr empathisch. Wir haben wirklich ein gutes Team. Wir machen das ja jetzt auch schon seit 17 Jahren. Haben wir den Blicken da ja auch wirklich auf viel, viel Erfahrung zurück. Und wir haben auch schon viele Patienten erlebt. Wir haben natürlich auch schon mal Patienten erlebt, die ja dann in der Schleuse standen und gesagt haben, ich lasse mich nicht operieren, das wird heute nichts, ich gehe dann wieder.
Echt?
Ja. Das kommt natürlich immer wieder mal vor, das ist leider so. Aber das Recht hat
er. Dann gehe ich nach Hause. Also jeder Patient kann ja am Tag der Operation noch sagen, der hat zwar eingewilligt in Operation und Narkose, aber wenn er noch keine Beruhigungsmittel im Körper hat, dann ist er einwilligungsfähig. Und dann kann er auch in dem Moment noch sagen, ist mir alles zu bunt, ich will nicht. Das ist auch in Ordnung. Und dann ist auch nicht der richtige Tag, jemanden zu operieren. Das habe ich schon als junge Ärztin im Praktikum erlebt in der Herzchirurgie. Und das hat mich sehr erschreckt zu dem Zeitpunkt, dass da ein Oberarzt, ich war kleine AIP und Claire, die alte Dame, die eine neue Herzklappe kriegen sollte.
Was heißt kleine AIP?
Arzt im Praktikum.
Okay.
Gibt es ja nicht mehr, aber das war damals so die Anfängerzeit, anderthalb Jahre lang für sehr kleines Geld viel arbeiten müssen. Und da hatte man auch noch nicht viel Befugnisse sozusagen. Aber ich habe trotzdem die Aufklärungsgespräche geführt und da gab es durchaus auch Patienten. Ich erinnere mich heute noch an eine 89-jährige Patientin, die eine neue Herzklappe kriegen sollte, die furchtbare Angst hatte, als ich dann über die Risiken und Komplikationen reden musste. Und ja, nee, dann überlege ich mir das nochmal, weil eigentlich so schlecht geht's mir gar nicht. Ich kann zwar keine langen Strecken mehr laufen, ich kann nur noch vom Bett zum Kühlschrank zum Sofa und so mich im Haus bewegen und mit dem Rollator komme ich auch ein paar Schritte vor die Haustür, aber alles andere kann ich nicht mehr, weil dann kriege ich Luftnot. Aber wenn ich jetzt höre, dass da ein Risiko ist, dass ich einen Schlaganfall kriege oder ähnliches, dann will ich mich nicht operieren lassen. Ich dann den Oberarzt informiert, die Dame will sich nicht operieren lassen. Dann hat er gesagt, Moment, ich komme mal. Dann hat er mit der Frau gesprochen, dann hat sie eingewilligt. Das will ich damit sagen. Diese Patientin ist am nächsten Tag gestorben bei der Operation. Jeder Mensch hat irgendwie auch so ein Gefühl für seinen eigenen Körper. Und wenn dieser Patient, auch diese Adipositas-Patienten oder andere Patienten, die an dem Tag der Operation aus irgendeinem Grund plötzlich eine Panikattacke kriegen, dann ist das nicht der richtige Tag. Man könnte natürlich sagen, jetzt geh doch hin, spritz dem was und dann operieren wir eben, damit das OP-Programm durchkommt. Das ist nicht eine gute Maßnahme in meinen Augen. Und das sieht Gott sei Dank Dr. Weise und unsere anderen Operateure auch so. Das heißt, wenn der Patient Nein sagt, dann ist es ein Nein. Und dann kann man sagen, okay, gehen Sie nach Hause, schlafen Sie nochmal drüber und dann machen wir in aller Ruhe nochmal einen neuen Operationstermin. Oder vielleicht reicht auch dieses Schreckerlebnis aus, um nochmal bei Adipositas-Patienten zu versuchen, mit konventionellen Maßnahmen Gewicht zu verlieren. Die wenigsten schaffen das auf lange Sicht, aber wie gesagt, ich denke immer, es ist wichtig, dass man niemanden zwingt, wenn es kein Notfalleingriff ist.
Aber in den meisten Fällen funktioniert es ja trotzdem. Also wenn die Patienten zu uns kommen und wirklich sagen, wir sind total aufgeregt und ihr habt total die Angst, kriegen wir das eigentlich bei 95-100% der Patienten so gut hin, dass wir die gut ans Einschlafen bekommen, dass sie natürlich verdrückt oder ein oder andere nochmal so ein Tränchen und ist vielleicht auch ein bisschen emotional angefasst. Aber es ist natürlich auch eine OP und das ist für jeden ja auch eine besondere Situation und eine Ausnahmesituation. Aber ich finde schon, dass wir schon in dem Augenblick eine gute Ruhe vermitteln können, dass wir dem Patienten sagen, du bist jetzt hier nicht Nummer 37, sondern du bist Meier Wilfried und wir gehen jetzt auf dich ein und wir kümmern uns jetzt heute um dich und wir machen jetzt hier für dich eine gute Narkose und wir kriegen das schon hin. Mach dir keinen Kopf.
Aber die dann zu uns in den OP kommen, die sind in der Regel wirklich gut zu beruhigen, auch mit Kindern. Wir haben ja auch teilweise Kinder, die hier operiert werden, geplant oder ungeplant. Und da ist eben auch ganz besonders wichtig, dass die gerade, wenn man das erste Mal operiert wird, eine gute Erfahrung macht.
Ja. Wenn Sie sagen, gerade bei Adipositas-Patienten ist das Risiko natürlich gegeben, wie vermitteln Sie das den Patienten?
Das kann ich tatsächlich so sagen. Wenn ich jetzt mit den Patienten spreche und sage, passen Sie auf, das ist eine Hochrisiko-Operation, aber das ist für uns Routine. Wir machen das jeden Tag hier oder an 3 bis 4 Tagen in der Woche werden hier solche Magenoperationen durchgeführt. Das heißt, wir sind alle Experten in diesem Gebiet. Trotzdem ist für jeden einzelnen Patienten natürlich ein Risiko da. Und das erkläre ich auch individuell. Wenn das jetzt jemand ist, der schon viele Vorerkrankungen hat, dann gehe ich noch ausführlich aufs Risiko ein. Wenn das, was weiß ich, die 28-jährige Patientin ist, die einfach nur bei 1,60 Meter Größe 180 Kilo wiegt und noch keinen Diabetes und noch keinen Bluthochdruck hat, dann erkläre ich ihr, dass sie auch ein hohes Risiko hat. Aber das Risiko hat sie auch, wenn sie mit dem Gewicht weiter herumläuft. Denn diese Patienten haben ein hohes Risiko, ein verkürztes Leben zu haben durch Folgekrankheiten. Und das Problem ist, wenn bei diesen Patienten eine Komplikation eintritt und die kann immer eintreten, wenn diese Patienten aufgrund einer allergischen Reaktion zum Beispiel wiederbelebt werden müssen. Das kann mal vorkommen, dass bei einer Allergie plötzlich der Kreislauf zusammenbricht und man muss dann Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Da kann man sich ja schon als Laie auch gut vorstellen, wenn man einen Patienten mit 180 Kilo auf 1,60 Meter wiederbeleben muss, also drücken muss, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass genügend Blutfluss zum Gehirn, das ist ja das Organ, das am schnellsten Schaden nimmt, ankommt, kleiner ist, als wenn jemand bei 1,60 Meter nur 80 Kilo wiegt, also 100 Kilo weniger. Und dieses Risiko haben die Patienten immer. Und das bleibt, solange das Gewicht oben bleibt. Und wenn sie operiert werden, ist das Risiko in den ersten 2 Wochen um die Operation statistisch gesehen erhöht, dass so Komplikationen wie eine Thrombose mit Lungenembolie eintritt. Damit das nicht passiert, machen wir bestimmte Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehört, dass die Patienten schnell aufstehen, dass sie viel rumlaufen, dass sie Thrombosespritzen benutzen und so weiter und so fort. Wenn keine Komplikationen eintritt, dann sinkt das Risiko mit jedem Kilo, dass sie Gewicht verlieren. Wenn Sie weiter mit dem Gewicht rumlaufen, dann bleibt das Risiko hoch. Ich sage immer, das erkläre ich wie, wenn Sie ein Haus kaufen. Habe ich auch schon gemacht, oder Haus bauen. Ja, dann hat man auch am Anfang ein hohes Risiko auf sich genommen, weil man hat plötzlich hohe Schulden, die man noch nie im Leben hat und denkt, um Gottes Willen, wie kriege ich das jemals abbezahlt? Deswegen müssen ja junge Menschen häufig dann auch so Risikolebensversicherungen abschließen für den Fall, dass man berufsunfähig wird und so weiter. Je länger man das Haus besitzt, desto kleiner wird das Risiko, weil man hat dann ja fürs Alter Eigentum erworben. Und das ist bei so großen Operationen dann auch so. Man hat vorübergehend, und das ist ja viel kürzer als beim Hausbau, es hat nur für 2 Wochen ein hohes Risiko und dann sinkt das schon. Dann hat man schon was für sein langfristiges Risiko Erleichterung getan.
Wenn wir heute auf die Anästhesie blicken, fällt sofort auf, wie sehr sich dieses Fachgebiet im Laufe der letzten Jahrzehnte gewandelt hat. Ansgar Kinner.
Die Medikamente haben sich verändert, die Wirkzeiten haben sich verändert. Die Möglichkeiten für eine gute Narkose sind deutlich besser geworden im Vergleich von vor 16, 17 Jahren. Und in der Fachweiterbildung ist es ja noch länger her, das ist ja über 20 Jahre her. Da war ich auch ein halbes, dreiviertel Jahr in der Anästhesie. Da haben sich die Möglichkeiten schon deutlich verbessert. Alleine die Steuerbarkeit heute von den Narkosen ist ja punktgenau, ist immer so ein bisschen übertrieben, aber relativ gut. Also das funktioniert wirklich so gut, dass wir unsere Patienten so gut in der Narkose halten können, dass sie während der OP gut schlafen und direkt nach der OP auch wieder wach sind. Die Aufwachraumzeiten haben sich deutlich verändert. Es waren früher deutlich längere Liegezeiten, auch im Aufwachraum. 2 Stunden, 2 Stunden 50, 3 Stunden war ganz normal. Heute sind die meisten Patienten nach einer guten Stunde schon wieder auf der Station. Auch gerade die Adipositas-Patienten, da sind wir bemüht, dass sie möglichst schnell wieder auf die Station kommen. Die dürfen ja im Aufwachraum das erste Mal schon mal aus dem Bett. Da werden sie nach einer halben, dreiviertel Stunde einmal mobilisiert, dass sie einmal aufstehen, vielleicht zur Toilette gehen können, so ein paar Übungen machen. Das tut ihnen auch immer sehr gut. Danach gehen sie dann relativ schnell auf die Station, werden da weiter mobilisiert. Also das hat sich in der Anästhesie schon deutlich verändert.
Wobei der Technikpark sich gar nicht so gut geändert hat in den letzten 20 Jahren. Ist in der Anästhesie jetzt nicht irgendwie plötzlich ein Wunderwerk von neuen Geräten entstanden. Ist auch nicht notwendig, weil die Narkosegeräte heutzutage, also ich bin 94 als Ärztin gestartet, 93 war mein Studium fertig. Und seit 96 bin ich in Anästhesie, also fast 30 Jahre. So, und da hat sich schon nochmal viel getan, also von 96 bis 2006, da hat sich viel getan. Aber von 2006 bis 2025 hat sich nicht mehr so viel getan. Also was die Sicherheit angeht, sind wir da schon am oberen Ende angekommen. Das ist auch gut so, also da habe ich keine Sorgen. Natürlich müssen Geräte, die irgendwann aus der Wartung rausfallen, ersetzt werden und erneuert werden. Aber dass es jetzt noch technisch ganz viele Quantensprünge gibt, das ist tatsächlich meines Erachtens nicht zu erwarten. Die Narkosegeräte, die haben Überwachungsfunktionen, die hatten sie aber auch schon, als ich hier angefangen bin. Die Überwachungsmonitore hatten damals auch Überwachungsfunktionen. Die waren hier bei den Vorgängergeräten noch nicht an jedem Platz vorhanden. Also Pulsoximetrie zum Beispiel, das sind die Dinger, die kennen viele Laien ja auch schon, ne, wo man den Sauerstoffgehalt im Blut mitmessen kann. Das war das, was sich von 96 bis 2006 geändert hat. Das hat die Sicherheit um so viel verbessert.
Reden wir an dieser Stelle doch mal Klartext, wo hier schon die Chefärztin der Anästhesie im St. Marienhospital Dr. Angelika Menzen bei uns zu Gast haben. Ist der Beruf der Anästhesieärztin wirklich spannend, wie viele denken, oder eher langweilig?
Ein guter Spruch zur Narkose, hat einer meiner Vorgänger immer gesagt, Narkose ist 99% Langeweile und 1% Horror pur. Und ähnlich ist das. Also man hat die meisten Patienten haben überhaupt keine Komplikationen und auch wenn es sehr betagte Patienten sind oder ganz kleine Kinder sind, wir haben so sichere Narkoseverfahren und so sichere Narkosegeräte, dass vieles super routiniert ist und alles immer wieder das Gleiche ist. Das ist auch das, wo ich immer sage, das, was man oft wiederholt, kann man besonders gut. Und deswegen ja, ist das wichtig, dass man bestimmte Techniken, die nicht so oft sind, auch immer wieder übt. Wir machen ja nicht nur Vollnarkosen, sondern auch Teilbetäubungen, also dass wir den Arm schlafen legen oder beide Beine schlafen legen, bei einer rückenmarksnahen Narkose oder ähnliches. Also diese Sachen sollte man regelmäßig üben. Und deswegen ist wichtig, dass die Narkoseärzte diese Erfahrung sammeln und gesammelt haben. Dann ist aber, wenn man das dann gemacht hat, meistens das so routiniert, dass es wirklich so ist, die Maschinen sind programmierbar auf das Gewicht des Patienten, auf die Größe und so weiter, sodass man wenig rechnen muss. Das war in den Anfangsjahren noch anders. Das machen jetzt die Computer für einen. Umso wichtiger ist aber, dass man trotzdem immer wach ist, immer alert ist. Das heißt, dass man sobald Veränderungen eintreten, weil meistens deuten sich Komplikationen an, über kleine Veränderungen Manchmal am Körper und manchmal sieht man es am Gerät. Aber nicht immer sieht man es am Gerät. Also man kann sich nicht nur auf die Apparate verlassen. Das ist so ein bisschen die Sorge, dass die jungen Kollegen, die jetzt nachwachsen, sich viel mehr ausschließlich auf Geräte verlassen und gar nicht mehr so sehr nach dem Patienten gucken. Manchmal ist das so, wenn jemand allergisch reagiert, bis der Kreislauf reagiert, bis der Herzrhythmusstörungen bekommt oder Blutdruckkrisen bekommt, vergeht einiges an Sekunden bis Minuten. Und diese kurze Zeit, die sieht man manchmal schon, Hautflecken zum Beispiel. Ne? Wenn man eine Allergie hat, das kennt man vielleicht, wenn man, auf Brennnesseln reagiert, dann hat man so Pöckchen am Körper und so kann eine Allergie auch aussehen. Die muss ich aber zuerst mal wahrnehmen und kann dann schon an Gegenmittel spritzen. Wenn ich das erst mache, wenn ich da Herzrhythmusstörungen im EKG sehe, dann ist schon gleich Holland in Not. Und dann ist das der Horror. Und das möchte ich vermeiden. Also ich versuche, diese Gegebenheiten so weit wie möglich zu verhindern.
Was bringt Ihnen eigentlich Erfüllung oder wo wird Ihnen auch Wertschätzung entgegengebracht, Herr Genning?
Also Wertschätzung entgegengebracht wird uns ganz auch von den Patienten im Aufwachraum. Da erleben wir das ja regelmäßig, wenn die Patienten dann wieder wach werden, wenn die sich bedanken, wenn die froh sind, dass sie wieder wach geworden sind, weil das ist ja die größte Angst von ganz vielen Patienten, auch in der Schleuse, dass sie sagen, ich werde da gleich gar nicht wieder wach, was machen wir denn jetzt? Dass man ihnen dann sagen kann, guck, hat doch alles gut funktioniert und da ist wirklich ein großer Wertschätzungsbereich. Oder dass die Patienten nach den OPs an den Tagen drauf nochmal am Aufwachraum vorbeikommen bei uns und sich bedanken, dass sie mal eine Karte durch den Briefschlitz schmeißen. Darüber kriegen wir eine Menge Wertschätzung. Und natürlich auch durch Kollegen. Wir haben ja ein relativ enges Verhältnis zwischen Ärzte und Pflegepersonal. Bleibt ja auch gar nicht aus, wir sind ja oft auch nur zu zweit im Saal, da unterhalten wir uns auch immer und da kriegen dann natürlich auch ein positives Feedback, aber auch sicherlich mal, wenn gesagt wird, du, ne, das ist vielleicht nicht ganz so optimal gelaufen, dass man dran arbeiten kann. Aber das geht, ist auch gegenseitig, also das funktioniert ganz gut, also da ziehen wir eine Menge Wertschätzung raus. Das, also vor allen Dingen von den Patienten nachher im Aufwachraum, das ist wirklich häufig sehr positiv.
Was werden Sie nie vergessen?
Schön ist, die Narkosemittel, die wir heutzutage verwenden, machen angenehme, farbintensive Träume oder auch erotische Träume. Also dieses Propofol, diese weiße Milch, die bei Michael Jackson zum Beispiel so beliebt war. Ich sage das den Patienten auch immer, denken Sie an was Schönes, dann träumen Sie auch schön. Und wenn das Patienten sind, die so einem Scherz auch gut aufgesessen sind, dann kann man darüber auch scherzen und sagen, so, überlegen Sie sich gut, ne? Also gerade als Mann, ob Sie sich einen erotischen Traum wünschen oder lieber was Buntes, also lieber von bunten Fischen träumen oder, ne? Wie alt war der denn? 15, 16-jähriger Junge, der musste operiert werden. Da habe ich auch gesagt, denk an was Schönes, ja. Und dann so, ich weiß schon, wovon ich träumen will. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, welche von den beiden Freundinnen ich lieber habe. Dann ist er ganz selig grinsend eingeschlafen und hat noch einen Mädchennamen genannt. Und dann ist er aufgewacht und hat dann direkt schon, also die Patienten reden viel nach der Narkose, manche also wirklich so überschießend. Und dann hat er beim Aufwachen schon im OP-Saal direkt gefragt, welchen Namen habe ich genannt? War das Annette oder Maria? Und dann gesagt, Maria. Und dann, oh Gott sei Dank. Und dann hat er diesen Satz immer wiederholt auf dem Weg zur Schleuse. Und was ich nicht wusste, die Eltern waren in der Schleuse, die wussten weder von Annette noch von Maria. Und dann hat er wieder gefragt, von welchem Namen habe ich denn geträumt? Und Maria. Und so, oh Gott sei Dank, die mag ich auch viel lieber. Und die Eltern kriegten so große Augen und ich konnte gar nicht, ich musste mir wirklich auf die Wangen beißen, um nicht zu lachen, weil das war so, oh Gott, die Mama hat mich dann im Aufwachraum bzw. auf der Intensivstation, das war im Dienst noch angesprochen, so, hat mein Sohn irgendwas ausgeplaudert? So, nein, gar nicht, der hat nur schön geträumt. Aber so, das war so ein lustiges Erlebnis oder eine Frau, wusste ich genau, wovon sie geträumt hat, die wurde wach mit den Worten, so, das habe ich genug, weil man kann mich abholen. Und sie hatte mir dann hinterher erzählt, sie hatte geträumt, dass sie mit ihrer Mädels Clique in Düsseldorf in der Altstadt ist und üblicherweise, wenn sie zu viel trinkt, dann ruft sie ihren Mann an, der sie abholen kann und ja, das sind so manchmal ganz nette, lustige Erlebnisse.
Die Standardfrage nach einer OP ist ja von den Patienten immer, was habe ich erzählt? Also genau. Wenn die ja wieder richtig wach sind, da kann man die immer beruhigen und sagen, während der Narkose kannst du nicht sprechen. Nein. Das unterbinden wir ja dadurch, dass wir halt eine Intubation machen oder eine Larynxmaske nehmen und dann ist es nicht möglich zu sprechen, da wird der Kehlkopf ja belegt, also dass man nicht sprechen kann. Also das ist dann immer schon mal ganz beruhigend für viele, dass die dann nicht irgendwelche Geheimnisse ausgeplaudert haben, aber ansonsten ist das schon so, dass man dann da die Standardfrage kriegt, wie spät ist das denn jetzt? Und nach 2 Minuten wieder, wie spät ist das denn jetzt? Und ja. Bin ich denn schon fertig? Bin ich schon operiert worden? Wann bin ich denn endlich dran? Das sind so die Sachen, die immer wieder mal aufploppen, ja.
Und dann die große Erleichterung, wenn es heißt, alles gelaufen.
Ja, da muss man erst nach dem Verband schauen, sonst glauben die an. Das sehe ich das auch nicht.
Das stimmt.
Da muss der Patient erst gucken, wie sieht der Verband aus. Und vielleicht glaubt das dann. Das kann auch, ja.
Und dann die große Erleichterung.
Ja. Danach die große Erleichterung, ja.
Absolut.
Herzlichen Dank, Dr. Angelika Menzen und Ansgar Kenning, für die Einblicke in den Arbeitsalltag der Anästhesie bei uns im St. Marien-Hospital. Damit genug für heute. Wenn Sie ein Thema umtreibt, das wir hier an dieser Stelle im Podcast Herzblut und Heilkunst einmal aufgreifen sollten, schreiben Sie uns gerne über die Kommentarleiste in den Shownotes. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.